Also, ihr seht, der letzte Vortrag, die Antwort für euch, Gottes Antwort auf Angst, die Liebe. Wie heißt du Angst? Ich heiße Legion. In uns toben unzählige Ängste. Überlege nur, was wir für verschiedene Begriffe dafür benutzen. Panik, Grausen, Rückzug, Furcht, Zagen, Sorgen, Bangen, Kummer, Scheu, Unruhe, Bedenken. Wer wird uns erlösen von diesen furchtbaren, schrecklichen Umständen? Es gibt nur eine Antwort, aber es gibt eine Antwort. Also nicht Umständen, eigentlich Zustände wäre besser. Wer erlöst uns von diesen Zuständen? Es gibt nur eine Antwort, aber es gibt eine Antwort. Gott hat uns erlöst und wird uns erlösen. Und die Erlösung kann man verschieden nennen, beziehungsweise von verschiedenen Seiten anschauen, verschiedenen Aspekten beleuchten. Aber sie ist die gleiche Erlösung. Andy hat heute Morgen den Aspekt betont, der in der Bibel wohl am meisten betont wird. Wer Gott fürchtet, wird Menschen und Umstände nicht fürchten. Was wäre Tanja, die Lösung für Tanjas Problem? Wenn sie Gott fürchtet, dann all diese Umstände werden klein. Das sind Werkzeuge Gottes Hand, der macht, was er will. Die Furcht des Herrn zu lernen, befreit von Ängsten. Und der erste Johannesbrief, was wir jetzt anschauen, liefert uns den gleichen Lösungsansatz unter einem anderen Namen. Hier die Furcht des Herrn wird Liebe genannt. Und das ist wirklich so. Also ich sage das bewusst so. Die Furcht des Herrn ist der gleiche Lösungsansatz wie die Liebe, jetzt unter einem anderen Namen. Die gleiche Sache von einem anderen Blickwinkel. Wer die Furcht des Herrn lernt, fürchtet ihn mit der Ehre, der einen Sohn seinem Vater gibt. Mit einer kindischen Ehrfurcht, nicht mit einer sklavischen Ehrfurcht. Und diese kindische oder kindliche Ehrfurcht ist auch die Liebe. Oder umgekehrt. Wer behaupten würde, er liebe Gott, fürchtet ihn aber gar nicht, dann müssten wir sagen, nein, das ist nicht echte Liebe. Echte Liebe zum Herrn ist eine ehrfürchtige, kindische Liebe zum allmächtigen Vater. Und diese Liebe, sagt Johannes, ist ein Gegengift, ein entgegengesetztes Prinzip zur Furcht und Angst. Oder wie er das formuliert, Liebe treibt die Furcht aus. Schlagen wir den Text gleich auf, das ist in 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes 4. Und ich lese den größeren Kontext, damit wir, wenn wir auf Verse 17 und 18 eingehen, besser verstehen, was da gemeint ist. Erst Johannes 4, 7 bis 21. Ihr merkt, wenn wir das durchgehen, wie dieses Hin und Her oder dieses Zwischenspiel, Zusammenspiel gibt zwischen die Liebe, die wir untereinander haben, also Mensch zu Mensch, und die Liebe, die wir für Gott haben, und die Liebe, die Gott für uns hat. Und all das ist all unter diesem Dreieck der Liebe gemeint. Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt hätten, sondern, dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat Gott uns so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Also in Verse 17 bis 18 gibt uns Johannes dieses Prinzip zur Bekämpfung der Angst oder der Sorgen oder des Kummers. Furcht ist nicht in der Liebe. Ich komme dann gleich darauf zurück. Das unmittelbare Beispiel ist relativ eindeutig primär Gottes Liebe zu uns, nicht unsere Liebe zu ihm. Also auf das müssen wir jetzt eingehen. Furcht ist nicht in der Liebe, ja welche Liebe? Unsere Liebe zu Gott oder Gottes Liebe zu uns? Und das ist relativ eindeutig, es ist hier primär Gottes Liebe zu uns und nicht unsere Liebe zu ihm. Der Kontext seht ihr in Vers 16. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Also, das alles ist wichtig, denn in Vers 17 und 18 formuliert Johannes nicht konkret, sondern allgemein. Die Liebe treibt die Furcht aus. Ja, welche Liebe? Gottes Liebe zu uns oder unsere zu ihm? Und in Vers 16 ist es eindeutig, wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat. Und so verstehe ich den Folgesatz auch, wer in der Liebe bleibt, also wer in der Liebe Gottes zu uns bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und diese Betonung der Liebe Gottes für uns, das macht auch Sinn im Blick auf die Gesamtbotschaft der Schrift. Wir werden immer wieder aufgefordert in der Schrift, unseren Glauben und unsere Zuversicht in Gottes persönliche Gnade und Liebe und seine Rettung von uns zu setzen. Und so auch hier. Im Vers 17 gibt die Liebe uns Zuversicht am Tage des Gerichts. Was gibt uns Zuversicht am jüngsten Tag? Wenn wir uns vor dem Herrn jetzt vorstellen würden und wir denken, oh, und jetzt kommt der Herr und richtet mich. Wo ist meine Zuversicht? Wo kommt keiner auf die Idee? Ja, aber ich liebe den Herrn. Der kann mir nichts tun. Nein, nicht unsere Liebe zu Gott ist so wunderbar und stark, dass es dann unsere Probleme oder unsere Sünden überwindet. Der Grund unserer Hoffnung, in den Himmel zu kommen, ist Gottes Liebe für uns. Warum haben wir keine Furcht oder keine Angst vor dem Tag des Gerichts? Weil Gott uns liebt, weil Gott, wie der Heidelberger dann sagt, mich liebt. Nicht nur sein Volk oder die Erretteten, sondern nicht nur anderen, sondern auch mir. In Gottes Liebe für mich, in seine Gnade für mich, dass er mich durch Jesus Christus gerettet hat. Darin habe ich Zuversicht. Also Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt konkret, dass eine Wahrnehmung der Liebe Gottes für uns Zuversicht am Tag des Gerichts gibt. Was gibt mir die Zuversicht? Ja, nicht nur die Tatsache, dass Gott mich liebt, sondern dass ich das auch wahrnehme. Diese Liebe gibt mir Zuversicht, weil die Liebe nicht mit einer Angst vor Strafe vereinbar ist. Und natürlich ist hier der Hauptgedanke, dass Gottes Liebe zu uns mit einer ewigen Strafe unvereinbar ist. Also nicht, dass es unmöglich wäre, dass Gott jemand straft, der ihn liebt, sondern es ist unmöglich, dass er jemand straft, den er liebt. Aber damit diese objektive Liebe vollkommen wird, muss sie auch von mir wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Johannes sagt hier nicht nur, die Liebe treibt die Furcht aus, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Okay, was macht dann diese Liebe vollkommen? Und das sagt er auch hier in diesem Vers, die Liebe ist vollkommen in uns, wenn wir Gottes Liebe wertschätzen, wahrnehmen. Das treibt jede Furcht, jede Zaghaftigkeit, Angst, Bangen und alles Ähnliche aus und gibt uns Zuversicht oder Kühnheit. Was die Liebe vollkommen macht, nochmal, ist nicht nur, dass Gott sie empfindet, sondern dass sie auch von uns wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Diese vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also es ist so ein gewisses Zusammenspiel. Wir fangen mit Gottes Liebe an, aber ich muss das auch wahrnehmen und wertschätzen. Das heißt, ich muss auch Gott lieben. Im Kontext geht es konkret um die Zuversicht am Tage des Gerichts, aber dieses Prinzip wird nicht nur in diesem Kontext formuliert. Furcht, sagt Johannes, ist nicht in der Liebe. Das ist ein allgemeines Prinzip und hat natürlich dann Anwendung, nicht nur für den Tag des Gerichts, vor der Angst vor der Hölle oder vor dem jüngsten Tag, sondern im Blick auf alle anderen Ängste, mit denen wir es zu tun haben. Johannes beschreibt das Verhältnis zwischen Angst und Liebe überhaupt. Er formuliert allgemein und auch im Griechischen, und die Kommentatoren bestätigen, hier ist ein allgemeingültiges Prinzip über Furcht und Liebe. Also vollkommene Liebe, das haben wir schon gehabt, das heißt, wir vertrauen oder lieben auch. Und jetzt haben wir eben dieses allgemeingültige Prinzip, die Kommentatoren, wie sie das bestätigen, Furcht ist nicht in der Liebe. Je mehr Liebe, desto weniger Furcht. Je mehr Furcht oder Angst, desto weniger Liebe. Und das gilt für alle Ängste. Die vollkommene Liebe, das heißt die vollkommene Wahrnehmung und Wertschätzung der Liebe Gottes, treibt jede Furcht aus. Gottes Liebe zu uns ist die Quelle und der Motor. Sie bewirkt sogar unsere Liebe zu ihm. Sie bewirkt, dass wir das zunehmend wahrnehmen und wertschätzen. Und zwar auch Vers 20, oder? Wir lieben, warum? Weil er uns geliebt hat. Welche Liebe gibt uns also die Zuversicht? Primär, zentral, allen voran, Gottes Liebe zu uns. Aber damit ist auch impliziert, weil wir lieben, weil er uns liebt, dass wir ihn lieben. Und ich werde drum folgendermaßen dieses Prinzip, Angst ist nicht in der Liebe, auslegen. Erstens, im Blick auf Gottes Liebe zu uns. Wie Gottes Liebe zu uns Angst austreibt. Und das ist der Motor der ganzen Angstbekämpfung und verdient fast die ganze Aufmerksamkeit, aber nicht die ganze. Kurz am Schluss dann werde ich kommentieren, wie die Wahrnehmung der Liebe Gottes in unsere Liebe zu ihm und in unsere Liebe zu anderen aussieht. Aber das gehört natürlich auch zu einer Bekämpfung der Angst. Also, zunächst Ängste, Sorgen, Bangen, Kummer, Unruhe, Rückzug, Panik bekämpfen wir mit Gottes allmächtige Liebe zu uns. Das Erste, was wir hier überlegen müssen, ist die Logik der Konferenz. Das ist eigentlich die Logik der Seelsorge. Furcht hat jeder, damit haben wir angefangen, Gefahren sind überall, aber Angst ist kein Automatismus. Wir fürchten unsere Sichtweise entsprechend. Haben das gesehen bei Tanja. Dein Kind könnte sterben. Das wäre schlimm, aber nicht so schlimm. Dein Kind könnte behindert werden und viel von deiner Zeit in Anspruch nehmen. Das wäre Katastrophe. Warum fürchtet sie das eine mehr als das andere? Entsprechend dem, was ihr wichtig ist. Entsprechend ihr Schatz im Herzen. Entsprechend ihr Götze im Herzen. Entsprechend dem, womit sie Gott ausgetauscht hat. In den Worten von Römer 1. Wenn das, was für uns wertvoll ist, bedroht wird, dann verursacht das Sorgen. Die Sichtweise des Unglaubens schürt dann die Ängste, aber aus dem Blickwinkel des Glaubens sehen wir die Realität. Trotz der Anwesenheit von Gefahren und Herausforderungen gibt es eigentlich tatsächlich nichts zu fürchten. Das ist eine herrliche Wahrheit. Auch wenn das Land voller Riesen ist, auch wenn die Völker stärker sind, auch wenn die Städte befestigt sind, auch wenn es um Krieg geht und manche fallen und andere verwundet werden, gibt es in der Tat eigentlich nichts zu fürchten. Natürlich bleibt hier der gesunde und gottgegebene Furcht vor Schmerzen und Gefahren behalten. Das Ziel ist nicht irgendwelche trockene Stoizismus. Aber wie wir Ängste meistens kennen, die sündhafte Ängste, in diesem Sinne gibt es nichts zu fürchten. Gott ist treu. Und darum müssen wir gestern so um die treffende Formulierung ringen. Wie treffen wir uns irgendwie in der Mitte mit dem Hilfesuchenden? Es gibt tatsächlich Gefahren und Herausforderungen. Und es ist richtig, sie in einem gewissen Sinne zu fürchten. Aber nichtsdestotrotz bleibt es tatsächlich eigentlich nichts zu fürchten. Gott ist vollkommen in Kontrolle, der ist allmächtig, er ist treu. Die Furcht, die wir brauchen, ist die Gottesfurcht. Ihn zu fürchten, ihn zu ehren, seine vollkommene Liebe zu uns wahrzunehmen und ihn drum zu lieben, das wird jede sündhafte Furcht besiegen. Gottes vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn er ist allmächtig und setzt als liebender Vater seine Allmacht für uns ein. Wenn der Herr uns in der Bibel sagt, fürchte dich nicht, was kommt als nächstes? Fürchte dich nicht, denn, was denkt ihr? Denn ich bin bei dir, zum Beispiel. Also, Gott würde nie sagen, fürchte dich nicht, denn es ist nicht so schlimm. Sagt er nie. Darum ist es passend, die Gründe der Angst des Hilfesuchenden ernst zu nehmen. Herausforderungen und Gefahren sind real. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, denn ich bin mit dir, denn ich habe es im Griff, denn ich werde mit dir gehen. Oder du sollst nicht zu Schanden werden. Überall hat der Herr kommuniziert, wir müssen uns nicht fürchten, weil er souverän ist und uns liebt. Ich bin der Allmächtige, sagt der Herr. Fürchte dich nicht. In allen Stellen, die wir bis an diesem Wochenende angeschaut haben, ist das so. Gab es etwas zu fürchten, als Israel kurz vor dem Einzug in verheißene Land stand? Nein, Gott hat ihnen das Land verheißen. Kaleb kann das ängstliche Volk beschwichtigen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Oder wir können sogar dann auf die Stelle, die Kurt vorher zitiert hat, eben von Adam und Eva. Gab es bei Adam und Eva etwas zu fürchten? Also in einem Sinne könnte man sagen, ja, die hatten gesündigt und Gott wusste das und sie mussten damit seine Strafe rechnen und so weiter. Aber Moment, wir sprechen hier von dem gnädigen Gott, der gerade in dieser Situation den Heiland verheißt. Wenn wir Adam in der Seelsorge hätten, das Beste, was wir ihm sagen könnten, ist, fürchte dich nicht, bekenne es dem Herrn offen. Aber der Herr war gnädig, selbst als er sich versteckte und dann allen anderen ringsum Schuld gaben und seine Frau dann obendrauf, oder? Und dann eben mit dieser ärgerlichen Reaktion, und da ist er trotzdem gnädig. Gibt es was zu fürchten, Adam? Eigentlich nicht. Geh zum Herrn, falle auf dein Angesicht, und bekenne ihm deine Sünde. So mit allen Ängsten. Hat Israel Angst haben sollen, dass sie kein Wasser hatten? Auf keinen Fall. Sie irrten sich nicht in der Wüste umher. Gott hat sie geführt. Hat er sie in die Wüste geführt, um sie umzubringen? Das hätte er beim Schilfmeer viel einfacher machen können. Und zwar ohne ihr Murren und Motzen sich anhören zu müssen. Nein, er weiß genau, wo die Quellen und Oasen sind. Er führt sie mit Absicht dazwischen, um sie zu schulen, um sie zu heiligen, um sie wachsen zu lassen, um sie zu prüfen. Er liebt sein Volk. Er hat sich ihre Not in Ägypten angenommen. Er hat sich mächtig erwiesen und sie aus der Sklaverei geführt. Wird er sie in der Wüste drum kein Essen geben? Undenkbar. Der Herr ist der allmächtige Gott. Ist seine Hand zu kurz? Als er dem Volk Fleisch für einen ganzen Monat verspricht, kann Mose es nicht fassen. Er sagt, herrliche Stelle hier. Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, mit denen ich lebe. Und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei? Und man kann so förmlich den Herrn so kichern hören. Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Du sollst jetzt sehen, ob sich mein Wort erfüllt oder nicht. Wie lächerlich! Der Herr ist der allmächtige Gott. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Die Höhen der Berge sind auch seins. Er hat alles komplett unter Kontrolle. Nichts passiert, was er nicht selber plant und verordnet. Es ist sogar letztendlich zu schwach und drum nicht ganz biblisch zu sagen, dass Gott bloß etwas zugelassen hätte. Nein, er hat es selbst verordnet und geplant. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Ich weiß, das wirft einige Fragen auf, mit denen man kämpfen muss, aber wie tröstlich ist diese Wahrheit? Wie wirksam, gegen Ängste zu kämpfen und sie zu vernichten? Weißt du, eigentlich sind unsere Kinder ziemlich nah in der Wahrheit mit ihrem Glauben, dass Monster nur im Dunkeln leben können. Schaltet man das Licht an, so müssen sie vergehen. Und so ist das in der Tat im Geistlichen mit unseren Ängsten. Schaltet man das Licht der Wahrheit der Liebe Gottes an, sieht man ihn in seiner Allmacht als der liebende Vater im Himmel, so vergehen die Monster, die Ängste. Das war die Antwort auf Israels Angst in der Wüste und auf seine Angst vor der Einnahme des verheißenen Landes. Und es ist auch die Antwort auf alle unsere Ängste. Überlegen wir kurz zusammen, wie das ganz praktisch mit verschiedenen Ängsten aussieht. Nehmen wir zum Beispiel die ganze Kategorie Gesundheit und Krankheit. Wir hatten das jetzt gerade mit dem Beispiel von Tanja. Wie hilft hier die vollkommene Liebe? Wenn ich weiß, dass Gott mich innig liebt und ich in meine Liebe zu ihm und ich in meine Liebe zu ihm das begreife, ich begreife, dass niemand sonst entscheidet, wie lange ich gesund werde, welche Krankheit ich bekommen soll und wie schlimm und mit welchen Schmerzen oder Einschränkungen und wie lange ich krank sein soll. Niemand entscheidet einen Punkt davon, als nur mein liebender Vater im Himmel. Ja, dann werde ich ruhig. Ich weiß, dass er alles in der Hand hat und dass er alles im Himmel und auf Erden so führt und leitet, dass es mir dient, dass ich gleich werde dem Bild seines Sohnes. Ja, Herr, entscheide du. Wenn ich begreife, dass dies nicht nur für mich und für meine Gesundheit der Fall ist, sondern für die Gesundheit meiner Kinder, meiner Frau, meiner Familie, meine besten Freunde und Lieben in der Gemeinde, dann bin ich ruhig. Soll ich wissen, was ihnen am besten dient? Soll ich weise entscheiden können, was sie weiterbringt und was nicht? Kann ich sie innerlich stärken und in jeder Stunde beistehen? Quatsch, das kann ich nicht, aber das kann Gott. Und er liebt mich vollkommen. Und er hat alles 100% in der Hand. Alles. Nicht nur die Umstände. Auch alle Menschen. Sogar die Gedanken der Menschen. Und das ganze Weltsystem. Und sogar den Teufel. Und alle Dämonen. Alles hat er in der Hand. Und er liebt mich und diejenigen, die mir nahe stehen. Er allein weiß, was für mich gut und was für uns alle am besten ist. Nichts anderes bringt Ruhe. Denn Gott hat dieses Leben zum Jammertal gemacht und das zukünftige Leben zum Himmel. Also wie viele Probleme werden gelöst, wenn wir diesen Unterschied begreifen würden. Dieses Leben ist ein Jammertal und das Leben ist der Himmel. Aha, wie viel kommt, also gerade praktisch in der Seelsorge von Ängsten und Sorgen und so weiter, weil wir innerlich denken, diese Welt muss Disneyland sein. Es muss irgendwie Ferien sein. Das muss irgendwie Himmel sein. Oder fast Himmel. Aber bitte nicht Jammertal. Nein, wer in diesem Leben sehnsüchtig sagt, ja, alles gut, alles bestens muss sein, der wird enttäuscht. Das Leben ist nicht so. Und das wissen wir. Das Leben ist ein Jammertal. Aber darin werden wir geschult und gejüngert und geheiligt und gefördert und weitergebracht für das kommende Leben. Und jeder von uns hat das zigmal in seinem Leben erfahren. Schwierigkeiten und Leid. Und dass sie uns gerade gut tun. Sie bringen uns weiter, sie fördern unseren Charakter. Sie sind Werkzeuge Gottes, um uns zu verändern und zu heiligen. Und hast du es nicht auch erlebt? Was sagen wir nachher in der Regel? Fast immer. Auch Herr, das hat wehgetan. Aber danke, ich würde es nicht missen wollen. Selten sind wir nicht dankbar für das, was Gott uns lehrt und beibringt durch Zeiten des Leides. Meistens wollen wir verhandeln und sagen, wäre es nicht möglich, das zu lernen ohne des Leides. Aber wir sind dankbar für das, was wir gelernt haben. Und innerlich begreifen wir als Gottes Kinder, dass der Gewinn den Preis übersteigt. Wachstum im Glauben und die Chance, Gott dadurch zu verherrlichen, ist eigentlich viel Leid wert. Und die großen Bekenntnisse und Katechismen der Kirchengeschichte lehren uns darum, diese Wahrheit auf wunderbare Weise. Das sind Leute, die das auch gekannt haben. Andi hat schon auf den Heidelberger Katechismus hingewiesen. Ich zitiere jetzt gleich. Also merke, wie Gottes Allmacht und seine Liebe Hand in Hand gehen, um den Gläubigen im Leid wirksam zu trösten und die Ängste zu überwinden. Hier ist Frage 26. Also diese drei Fragen sind die drei Fragen, wer ist Gott? Es gibt nur drei Fragen und drei Antworten. Wer ist Gott der Vater? Was glaubst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Dass der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus, der den Himmel und die Erde und alles, was drin ist, aus nichts geschaffen hat und sie weiter durch seinen ewigen Ratschluss und seine Vorsehung erhält und regiert, um seines Sohnes Christus willen mein Gott und Vater ist, dem ich so vertraue, dass ich nicht zweifle, dass er mich mit allem versorgen wird, was mein Leib und meine Seele benötigen, und dass er alles Schlechte, was er mir in diesem Jammertal zuweist, zu meinem Nutzen wendet. Was er als ein allmächtiger Gott tun kann und als mein treuer Vater auch tun möchte. Das wirksam gegen Angst? Und wie? Ja, jetzt machen wir es konkreter. Was verstehst du unter der Vorsehung Gottes? Ja, die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes, durch die er Himmel und Erde einschließlich aller Geschöpfe wie durch seine Hand weiter erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere nicht zufällig, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommen. Aber das trifft, wie hier gesagt wird, für Krankheit und Gesundheit, aber auch für alles andere, was der Gegenstand unserer Sorgen sein könnte. Alle finanzielle Sorgen zum Beispiel. Sorgen darüber, ob uns Gott ausreichend versorgt. Wie es hier, Regen, Dürre, fruchtbare, unfruchtbare Jahre, Reichtum und Armut. Das können wir uns irgendwie in unserem reichen Europa gar nicht vorstellen. Dass je nach Wetter oder Schädlinge oder Kriege oder Katastrophen es entweder genug zu essen gibt oder Hunger. Nee, nicht nur Hunger, verhungern. Wie soll ich meine Sorgen und Ängste und Kummer in dieser Situation überwinden? Mit der vollkommenen Liebe Gottes, die Furcht austreibt. Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre kommen uns nicht zufällig, sondern aus seiner väterlichen Hand. Und so auch für Leiden im Allgemeinen. Viele Leiden werden hier unter Gesundheit und Krankheit zusammengefasst. Das waren, zu der Zeit, wo der Heidelberger geschrieben wurde, die schlimmen Leiden, die sie kannten. Große Schmerzen mit nur primitivem Schmerzmittel und ernsthafte Einschränkungen in eine Zeit, wo körperliche Leistungsfähigkeit überlebensnotwendig war. Es ist interessant, wenn man diese Liste betrachtet, dass es nichts von Anfeindung und Verfolgung gibt. Das kannten sie nur zu gut. Das wird hier nur unter und alles andere zusammengefasst. Und vielleicht sagt es etwas über unsere Denkweise, dass wir beziehungsmäßige Leiden so schlimm finden. Ablehnungen, Täuschungen, fehlendes Verständnis, fehlende Beachtung oder Geborgenheit, vor allem als Kind, emotionale Verletzungen und Demütigungen und Mobbing und alle emotionale und körperliche Misshandlungen, das sehen wir als extrem schlimm. Wie begegnen wir aber der Furcht vor diesen Dingen mit der vollkommenen Liebe, die die Furcht austreibt. Ist Gott für uns? Wie geht's weiter? Wer mag wieder uns sein? Wer kann uns schaden, und zwar beziehungsmäßig? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Verdammen, je nach Übersetzung. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Vielleicht impliziert das so eine Art Ablehnung. Aber was macht Paulus sorgenfrei? Guck mal die Stelle an. Die Liebe Gottes. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, wie geschrieben steht. Um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. In all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss, weder Tod, Leben, Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, eine andere Kreatur, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Jede Angst rührt eigentlich daher, dass wir gerne das Leben so gestalten würden, wie wir es wollen. Und wir können es nicht. Wir haben nicht die nötige Kraft, wir sind nicht allmächtig. Andere Mächte im Leben sind stärker als wir. Und darum sind wir besorgt. Und meistens denken wir, ja, wenn wir uns wenigstens sorgen, dann werden wir irgendetwas tun können, um das Schlimme zu verhindern. Wir können uns irgendwie darauf vorbereiten. Oder irgendwie vermeiden, irgendetwas unternehmen, um die Krise zu umgehen. Das ist aber letztendlich alles umsonst. Wir haben die Umstände und Ziele des Lebens schlicht nicht im Griff. Und auch durch mächtige Sorgen können wir Gott nicht ersetzen. Edwards schreibt in dem Buch, was schon zitiert wurde, Running Scared. Er sagt, wir haben nur eine Möglichkeit. Wir können Menschen nicht vertrauen. Wir wissen, dass auf ihnen kein Verlass ist. Wir können uns selbst nicht vertrauen. Wir sind nicht allmächtig. Wir haben nur die eine Möglichkeit, Gott zu vertrauen. Es gibt nur diese Möglichkeit, um von Sorgen und Ängsten wegzukommen. Gott in seine Größe, Allmacht und Liebe kennen und vertrauen lernen. Und uns von den Forderungen, dass das Leben schmerz- und leidensfrei sein soll oder dass mindestens das, was mir am wichtigsten ist, mir erhalten bleiben muss, all das verabschieden. Die Wahrheit ist das, was der Katechismus lehrt. Gott hat alles im Griff und er ist mein Vater. Nichts kommt zufällig auf mich zu, alles wird zu meinem Nutzen gewendet. Gott kann das und Gott will das. Andi hat es auch schon gestern angetönt, dass der Heidelberger Katechismus immer die Frage stellt, ja, was nützt das? Und jetzt kommt diese dritte Frage. Was nützt alles hier? Diese Glaube. Was nützt uns die Erkenntnis der Schöpfung und der Vorsehung Gottes, dass Gott das geschaffen hat und dass er es regiert? Das wird in alle Widerwärtigkeiten geduldig. Im Glück dankbar. Und im Blick auf die Zukunft voller Zuversicht zu unserem treuen Gott und Vater sein können. Dass uns kein Geschöpf von seiner Liebe scheiden wird, zumal alle Geschöpfe so in seiner Hand sind, dass sie sich ohne seinen Willen nicht einmal regen oder bewegen können. Amen.
Amen.
Ist das wahr? Alle Ängste und Sorgen haben mit unserem Gottesverständnis zu tun. Das dürfte uns nicht überraschen. Alles im Leben hat mit Gott zu tun. Es gibt keine gottlosen Teile des Lebens, über die er nicht Herr wäre. Das ist seine Welt. Und wie ich in dieser Welt lebe, das hat mit ihm zu tun. Und darum ist biblische Seelsorge die einzig richtige, wirksame Seelsorge. Wir haben nicht mit neutralen Phobien zu tun. Nicht mit irgendwie so körperlichen Krankheiten, die irgendwie so wertneutral sind. Nein, wir haben es mit Einstellungen und Denkweisen und Sichtweisen über uns und Gott zu tun, die falsch sind. Und die durch die vollkommene Liebe ausgetrieben werden. Aber wie können wir in diese Wahrheiten wachsen? Ich möchte etwas aus dem Buch von Ed Welch, Befreit Leben, nehmen. Er schlägt vor, dass wir uns von anderen mentoren lassen. Von anderen, die etwas von Gottes Größe verstanden haben. Und es wäre angenehm, es wäre lustig, jetzt so eine Reihe zu machen und einfach zu fragen, wer in der Bibel hat etwas von Gottes Größe verstanden? Wen ist für dich ein Beispiel von jemand, der Gott fürchtet und darum keine Angst hatte? Ja, da kommen uns dann schnell ein paar Namen auf. Schadrach, Meshach und Abednego. In einer angstvollen Situation, aber keine Angst. Gott war größer. David und Goliath. Oder einer meiner Lieblingsmentoren aus der Bibel, zu der Gott ganz lange redet. Die längste Rede Gottes in der Bibel, abgesehen von den Verkündigungen, von der Verkündigung der Gebote. Wer ist das? Hiob. Vier Kapitel lang. Hiob könnte man bemitleiden. Und Gott hat ihm eine ganz andere Antwort geben können. Ja, Hiob, weißt du, das war eben, der Satan ist gekommen und es gab eine Wette und er sagt, ja, fürchtet Gott, Hiob Gott für nichts. Und ich habe gewusst, das ist nicht so. Und wenn ich deine Sachen dann wegnehme, dann wird dein wahrer Charakter dann offenbart und so. Und Hiob hätte sagen können, aha, jetzt macht alles Sinn. Und der Herr hat nichts von all dem gemacht. Der hat vier Kapitel lang nur eine Wahrheit gelehrt. Hiob, ich bin Gott. Ich habe alles im Griff. Du bist ein ganz kleiner Mensch und weißt sehr wenig. Vier Kapitel lang. Und am Schluss war das Problem gelöst. Hiob verstand, tat Buße, hat Gott gesehen. Nutze solche Mentoren, auch Menschen aus der Kirchengeschichte wie Luther oder Märtyrer oder Missionare oder Geschwister aus eurer Gemeinde. Lerne die vollkommene Liebe Gottes kennen und schätzen und sieh, wie deine Ängste im Licht der Wahrheit vergehen. Kurz jetzt zum Schluss, unsere Liebe zu Gott. Wir bekämpfen Furcht nicht nur mit Gottes Liebe zu uns, sondern was schon impliziert ist, die vollkommene Liebe schließt unsere Liebe zu und Vertrauen in Gott ein. Und das wird hier auch in diesen Versen 18 und 19 gesehen. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Damit kann Gott schlecht gemeint sein. Nein, wer nicht vollkommen in der Liebe ist, das bin ich. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wer fürchtet, ist in der Liebe nicht vollkommen. Das muss meine Liebe zu Gott sein. Die muss wachsen, wenn ich mich fürchte. Sie muss vollkommener werden, und zwar aufgrund seiner Liebe zu mir. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ja, wie sieht das praktisch aus? Ich möchte hier zwei Wahrheiten aus der Schrift unterstreichen. Erstens, dieses Wachstum in der Liebe passiert nicht aufgrund einer einmaligen Entscheidung. Oftmals werden wir in unseren Gemeinden zu Entscheidungen aufgerufen. Ich finde diese Formulierung unglücklich und sogar bedenklich. Entscheidung hat mit Willenskraft zu tun, mit sich zusammenreißen ein Stück weit, mit einer bewussten Wahl. Aber der biblische Begriff ist viel breiter und treffender. Was sollen wir machen? Nun, nicht uns entscheiden, dazu ruft die Bibel nicht auf, sondern sie ruft auf zum Glauben und zum Vertrauen. Und das ist eher ein Prozess als eine, nicht mehrere, Entscheidung. Wenn wir lesen, hören, denken, gesagt bekommen, dass Gott uns liebt, dass diese Liebe Gottes zu vertrauen unsere Ängste vernichten würde, sollen wir Dutzende, Hunderte Schritte des Glaubens nehmen. Ja, Herr, du bist mein Gott. Ich glaube das. Ich glaube das, weil du mir ein neues Herz gegeben hast. Du hast mir in deinem Wort gelehrt, dass das eine Tatsache ist. Du hast mich schon erneuert. Ich bin schon neu geboren worden. Ich vertraue dir. Und vielleicht schreien dann meine Gefühle, du vertraust ihm nicht, guck, wie du dich benimmst. Ich sage, nein, ich lasse mich hier an der Bibel orientieren. Und hier steht, dass mein neuer Mensch Jesus Christus ist und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebe in mir. Jetzt mache ich das praktisch her. Ich vertraue dir. Du machst es in meinem Leben gut. Ich muss mich nicht fürchten. Tu, was du willst mit meiner Gesundheit, mit meiner Arbeitsstelle, mit unseren Finanzen, mit dem Leben meines Kindes und so weiter. Diese Schritte des Glaubens sind Schritte in der Dynamik des Evangeliums. Das ist das Zweite, was ich hier betonen möchte. Wenn wir uns fürchten und uns sorgen und unser Vertrauen nicht in Gottes Liebe zu uns setzen, sondern in uns selbst, so sündigen wir. Und jede Sorge ist eine neue Chance, zum Kreuz zu gehen und Buße zu tun. Herr, es tut mir leid, dass ich mich so sorge. Ich weiß, ich bin in deiner Hand. Vergib mir, dass ich etwas anderes für wichtig erkläre und mich darum sorge, dass es weggenommen werden könnte. Herr, das ist schlimm. Ich brauche deine Gnade, mir zu vergeben, mich zu verändern, dass ich davon wegkomme und dich als einzige Wahrheit und einzig Wichtige in meinem Leben erkenne. Auch Buße ist nicht eine einmalige Sache, sondern hunderte von kleinen Schritten. Ja, wie geschieht Veränderung? Überlegen, was wir gerade gesagt haben. Wir lesen das Wort, wir tun Buße. Wir lesen gute Bücher, wir hören Predigten, wir lassen uns ermutigen und ermahnen. Wir lernen auf diese Weise Gottes Größe und Liebe kennen. Ist es möglich, dass sein Wort leer zurückkehrt? Nein, das Wort wird uns verändern. Wie arbeiten wir in der Seelsorge, wenn wir jemand sagt, ja, aber das Wort Gottes sagt das. Und die Person sagt, ich denke so anders, das hilft mir nicht. Das hilft dir, weil das Wort Gottes nicht leer zurückgeht. Und wir kommen dauernd zum Kreuz, unsere Schuld bekennend. Wir bekennen auch im Glauben unsere Zuversicht in Christus. Ist es möglich, dass wir durch diese Dynamik des Evangeliums immer wieder gehen, es tut mir leid, ich verfestige, ich bekenne meinen Glauben in dir, es tut mir leid, ich bekenne meinen Glauben, es tut mir leid, ich bekenne. Was sind das? Das sind nicht einfach dann Treten an Ort. Das sind kleine Schrittchen vorwärts. Es ist unmöglich, dass wir in dieser Dynamik leben und uns nicht verändern. Das ist der Weg der biblischen Veränderung. Das ist die Dynamik der biblischen Veränderung. So geschieht Heiligung. Anders nicht. Ich reiß mich zusammen und lese die Bibel 5-mal in 2 Wochen. Das wird dich nicht verändern. Was aus Glauben und aus der Buße kommt, das verändert dich. Die Fußnote zuletzt. Unsere Liebe zu anderen, auch zu denjenigen, die wir fürchten, verdient eine kurze Erwähnung, weil die Stelle sie erwähnt. 1. Johannes 4 schließt mit Vers 20 und 21. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist ein Lügner. Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann er Gott lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Die Hauptdynamik der Bekämpfung der Furcht hat mit einem Kennen und Schätzen lernen der Liebe Gottes zu uns zu tun. Und impliziert dann auch unsere Liebe zu ihm. Aber diese Liebe zu Gott muss in eine Liebe zu anderen auch sich ausdrücken. Auch eine Liebe zu denen, die wir allenfalls fürchten. Die ganze Bibel lehrt, wie wird Böses überwunden? Durch Gutes. Was sollen wir tun, wenn jemand uns auf die, also unser Rock oder unser Jacket mitnimmt? Ja, ihm auch das andere geben. Wenn jemand mit uns zwingt eine Meile zu gehen, dann geben wir 2. Also wir überwinden durch Gutes. Und darum wird es in der praktischen Heiligung oder in der Seelsorge wichtig auch zu überlegen, wie sehen Schritte des Glaubens aus in der Liebe möglicherweise zu anderen? Wie kann ich dieser Person helfen, aus sich selbst zu kommen und andere zu lieben? Das hilft auch, Sorgen und Angst zu überwinden. Durch Selbstbezogenheit werden diese Dinge nur geschürt. Vollkommene Liebe, sagt Johannes, treibt die Furcht aus. Sie ist vor allem Gottes Liebe zu uns, die wir in unsere darauf antwortende Liebe zu ihm annehmen, aber bewirkt sich auch in einer Liebe zu dem Bruder. Und auch das hilft, die Angst auszutreiben. So Gottes Antwort auf Angst. Ich bete zum Schluss.